Wir sind in dieser Predigtreihe über unsere Gemeindevision und diese besteht ja aus vier Überbegriffen. Und diese Überbegriffe heißen Einladen, Dazugehören, Wachsen und Investieren. Wir haben jeden Monat zwei Predigten zu je einem dieser Überbegriffe. Und wir sind bei dem Bereich Dazugehören. Also Dazugehören. Und diese vier Begriffe sind mit konkreten Sätzen unterlegt. Wir feiern und genießen die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Egal aus welchem Hintergrund Menschen kommen, sie finden in unserer Gemeinde ein Zuhause. Wir leben Gemeinde als Familie, die von gegenseitiger Liebe, starkem Zusammenhalt und dienendem Miteinander geprägt ist. Und um diese Vision zu untermalen und zu unterbauen, auch mit dem Fundament der Bibel und des Wortes Gottes, gehen wir durch das Matthäus-Evangelium, das ist also das erste Buch im Neuen Testament, der Lebensbericht von Matthäus über Jesus. Es ist eigentlich nicht das Matthäus-Evangelium, weil das Evangelium nicht von Matthäus stammt, sondern das Evangelium ist das Evangelium Gottes und Jesus von Jesus Christus. Und es geht heute im Matthäus-Evangelium um einen Text, der höchst irritierend ist. Für viele, die schon lange Bibel lesen oder in der Gemeinde sind, denken vielleicht, was wird daran höchst irritierend sein. Für die Menschen damals war es das aber. War diese Begebenheit etwas, was sie aufgewühlt hat, genervt, schon zornig gemacht. Also manchmal lesen wir vielleicht diese Bibeltexte so ein bisschen, sag mal, mit Zahn gezogen. Ich lese uns diesen Text. Er steht in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und Sünder waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinem Jünger an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Da kommt Jesus also mit einem Teil seiner Jünger an einer Zollstelle vorbei und da schwoll der Hals schon jedes vernünftigen Bürgers, überhaupt in der Nähe einer Zollstelle zu sein. Da saßen die verhasstesten und verachtetsten Leute der damaligen Zeit, die nicht nur mit den Römern kollaborierten, sondern die auch sich die Taschen voll machten. Die Leute übers Ohr hauten, die Wagen und das Gepäck auf links drehten, um zu gucken, ob nicht doch noch was zu verzollen ist, ob nicht doch noch Reibach rauszuholen sind. Und eigentlich waren das alles Leute aus dem gleichen Volk, Leute aus dem Volk der Juden. Aber es waren verachtete Leute, die keinen Zutritt hatten zu irgendeiner jüdischen Gemeinschaft. Wenn ein Sohn sich bereit erklärte, Zöllner zu werden, wurde er oft von seiner Familie ausgestoßen, weil das allein aus moralischen Gründen schon undenkbar war. So ziemlich alles, was sie taten, war gegen das Gesetz Gottes und gegen den Anstand. Und dann kam die Sache mit der Mitarbeit für den Römern noch dazu, dann war ganz aus. Also die kommen dann eben an dieser Zollstelle vorbei. Und Jesus sitzt diesen Zöllner dort sitzen und sagt tatsächlich zu ihm, folge mir nach. Jetzt kann man vorstellen, was in den anderen Jüngern abging. Komm, sagt Jesus eigentlich, sei Teil unseres Teams. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere dachte, lass uns da mal drüber abstimmen. Ob das eine gute Idee ist. Ob das so Sinn macht. das den Jüngern hat das garantiert die Sprache verschlagen. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätten, anstatt ihn in ihrer Gemeinschaft aufzunehmen. Aber jetzt war er Teil der Gemeinschaft. Vielleicht hatte der eine oder andere noch gehofft, dass der Matthäus das überhört und einfach sitzen bleibt, aber er steht auf und folgt Jesus. Er geht einfach mit. Und plötzlich ist einer, in dessen Nähe man nicht geht, Teil der Gemeinschaft. Eine bemerkenswert herausfordernde Gemeinschaft, die Jesus sich da zusammenstellt. Nicht durch Mehrheitsbeschluss, sondern durch Jesus werden Menschen in die Jesus-Gemeinschaft, gleich Gemeinde, aufgenommen. Nicht dadurch, dass irgendwelche die Hand heben und sagen, bin ich auch dafür, sondern wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann gehört er zur Gemeinschaft. Und was auffällt dann, Jesus steht hier nicht, aber im Griechischen heißt das, liegt hier zusammen zum Essen mit all den Leuten. Liegen, zum Essen lag man nur, wenn es ein echtes Festessen gab, mit Polster und Lehne und dann gemütlich. Sonst in der Regel saß man auf dem Boden und aß. Aber hier liegen sie. Festessen mit einem ziemlichen Zöllner- und Sündergewimmel. Lauter Leute, um die sich der moralanständige Durchschnittsbürger weder kümmert, sondern eher einen großen Bogen macht. Um es dezent auszudrücken. Und mittendrin die Jesus-Jünger. Jesus mutet also seinen Nachfolgern, seinen Jüngern dieses Festessen zu und ist offensichtlich der Ansicht, dass sie das brauchen. So ein Festessen mit einem Berg voller Sünder, voller Leute, die so ganz anders leben, so ganz andere Werte haben und plötzlich irgendwie mittendrin sind. Ich glaube, er mutet es ihnen zu, weil es was zu lernen gibt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder, spricht's und lässt die Jünger verdutzt da sitzen. Vielleicht denken Sie, wie jetzt? Was heißt das denn? Kranke Sünder, wir sind doch auch hier. Vielleicht sagt Jesus, gut erkannt, ihr Lieben. Erste Lektion der Ausbildung von Jesus. Jesus beruft immer und ausschließlich Leute, die krank und Sünder sind, die hilfsbedürftig sind. Und wenn die Jünger jetzt denken, ja, aber es sind ja nicht nur Sünder, sind doch auch wir auch da. Dann haben sie schon richtig verstanden, wenn Jesus sagt, ja, aber ihr seid genauso krank und Sünder wie die anderen. Vielleicht nicht ganz so auffällig, vielleicht eher im Geheimen. Vielleicht habt ihr euch anständiger angezogen als die anderen. Aber was in eurem Herzen ist, darauf kommt es an. Und er tut das, Kranke und Sünder zu rufen, um zwei Dinge zu schenken. Vergebung und Wiederherstellung. Vergebung und Wiederherstellung. Oder die Bibel nennt das, um Heil zu schenken. Heil in der Beziehung mit Gott, Heil in der Beziehung untereinander zu werden, Heil mit sich selbst zu werden. Also Gemeinde ist eine Gemeinschaft, in der ausschließlich Leute dazugehören, die krank waren oder und es zumindest in einem Bereich des Lebens immer noch sind. Immer noch irgendwie mit Sünde kämpfen in einem Bereich oder auch mehreren, mit Wunden und Verletzungen kämpfen und die Heilung brauchen. Das ist damals so gewesen, das ist heute so. Jeder von uns hat so da seine Bereiche. Also, guten Morgen, liebe Kranke und Sünder. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht sagt einer, guten Morgen, lieber Kranker da vorne. Aber vielleicht traut sich das keiner. Aber so ist es. Wir brauchen Heilung. Wir sind heil. Wir sind heil gemacht. Gott hat uns in Jesus Christus heil gemacht. Aber wir erleben es auch immer wieder, dass verschiedene Bereiche noch ziemlich unheilig sind und verletzt und manchmal auch krank. Jeder von uns hat Bereiche, in denen ganz viel heil geworden ist, hier im Leben schon. Und vielleicht auch heimliche Sünden, Laster, ganz offensichtliches Verhalten, womit wir uns und anderen das Leben schwer machen. Dinge, die verändert werden müssen sollen, verändert werden können, die heil werden zu können. Gemeinde besteht aus Menschen, die eins erlebt haben, dass Jesus ihnen sagt, komm und folge mir nach. Was sozusagen einer Gleichung gleichkommt. Und diese Gleichung heißt, komm und folge mir nach, lerne von mir zu leben, zu denken, zu handeln. Lass dich von mir verändern. Werde mehr und mehr zu dem, den Jesus jetzt schon in dir sieht. Jesus hat die Grundlage gelegt, dass Lernen, Verändern, Umgestalten möglich ist. Das ist die Versöhnung mit Gott, Beziehung zu dem himmlischen Vater. Und deshalb sagen wir in unserer Vision, wir feiern diese Beziehung zu dem himmlischen Vater, weil sie die Grundlage von allem ist. Die Grundlage jeder Gemeinschaft, jedes Dazugehörens. Und wir feiern sie in guten und auch in schlechten Tagen. Und vielleicht gerade in schlechten Tagen, wenn wir unser Leben vielleicht vor die Wand gefahren haben, wenn Dinge in unserem Leben richtig gründlich schiefgegangen sind, Wunden, Verletzungen, Zerbruch da ist, gerade dann brauchen wir diese Beziehung zum himmlischen Vater, dann nur durch Christus, nur durch Gott, nur durch die Beziehung zu dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist gibt es Wiederherstellung, können Dinge wieder heil werden, sonst wären wir ziemlich hoffnungslos verloren. Und manche haben vielleicht das Denken, wenn ich irgendwas falsch mache, wenn ich sündige, wenn mein Leben Zerbruch ist, dann wendet sich Gott ab. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gott wendet sich nicht ab, wenn alle die anderen sich abwenden. Und das haben viele erlebt, das weiß ich. Wir feiern die Beziehung zu unserem himmlischen Vater und wir feiern sie gleich wirklich. Das ist zu schmecken und zu erleben. Im Abendmahl. Abendmahl ist auch für manche von uns vielleicht eine Herausforderung. Ein Stück Brot nehmen und aus dem Kelch trinken und irgendwie nichts falsch machen und sowas. Was soll das? Wenn du nachher nach vorne kommst und Brot nimmst und aus diesem Kelch trinkst, sei es ein Einzelkelch oder aus dem Gemeinschaftskelch, dann feiere das, dass Jesus sein Leib, sein Blut für dich gegeben hat, dass er gestorben ist, damit du eine ganz neue Qualität von Leben erleben kannst. Ewiges Leben. Das ist übrigens kein Zeitbegriff. Man sagt, ewiges Leben fängt an, wenn wir sterben. Ewiges Leben fängt dann an, wenn Jesus sagt, folge mir nach und einer sagt, ich folge. Dann fängt dieses ewige Leben an. Das ist ein Qualitätsbegriff, der das Leben bezeichnet, das Jesus schenkt in dem Moment, in dem einer merkt, ich bin gerufen und ich folge nach. Und ohne Zweifel ändert das alles. Das muss gut überlegt sein. Hier geht es nicht um ein Ticket in den Himmel zu buchen, weil man ja nie weiß, ob das doch stimmt mit Gott oder so. Und dann mache ich mal so eine Art Bekehrung, dann wird es hinterher vielleicht gut ausgehen. Hier geht es um ein anderes Leben von dem Tag an, an dem Jesus in das Leben kommt, in dem wir Jesus nachfolgen. Aber mal zurück zu Jesus und seiner speziellen Gemeinschaft. Bei dem Zöllner-Klientel hat sich rumgesprochen, dass da einer ist, der sie nicht verurteilt. Und sie kommen. Also es sind auf jeden Fall viele da, steht dort. Vielleicht ist das die Vermutung, dass sie eine Sehnsucht haben nach Veränderung, dass sie wissen, irgendwie Reichtum und der ganze Krempel, der macht nicht wirklich glücklich. Der kann diese Leere und das Loch in unserem Leben nicht wirklich füllen. Vielleicht haben sie eine tiefe Sehnsucht auf Veränderung. Lug und Betrug macht fürchterlich einsam und das Niederknüppeln des eigenen Gewissens macht krank. Also sitzen da lauter Sünder und Kranke. Und jetzt war da einer, der nicht mit erhobenem Zeigefinger auf sie oder ihnen begegnet, der nicht mit dem Finger auf sie zeigt, der nicht einen Bogen um sie macht. Jetzt war da einer, bei dem sie ehrlich sein konnten. Den Mut haben, über all das zu reden, was vielleicht im Inneren verkrümmt und krank geworden ist. Über den ganzen Mist zu reden, der sie belastet. Über ihre Schuld, auch ihre Wunden. Über ihre Sehnsüchte. Und vielleicht die Hoffnungslosigkeit, allein dazustehen mit ganz viel Geld. Da ist jemand, der nicht in ihren Wunden rumbohrt, sondern der sie einlädt. Der offensichtlich vergibt und der mit einer dermaßenen Art von Liebe Mut macht zu Veränderung, dass es fast schon zu schön ist, um wahr zu sein, wenn sie es nicht wirklich erleben würden. Vielleicht hier gerade an dem Matthäus. Und was macht Jesus zuerst mit ihnen? Er liest ihnen nicht die Leviten, er hält ihnen keine Bußpredigt, er feiert. Festessen. Sollte man da nicht meinen, da muss man doch erstmal ein paar Dinge ansprechen, bevor man ein Festessen veranstalten kann. Jesus ist offensichtlich der Ansicht, man muss nicht mal ein paar Dinge veranstalten, um Festessen zu veranstalten, sondern erst mal ein Festessen. Die anderen Dinge kommen. Schön bequem mit Polstern und Lehnen. Die sehr religiösen und frommen, die sind höchst irritiert, denn geht das Volk gegen den Strich. Denen, die lieber über die Sünden anderer und die Schwächen und Fehler anderer sprechen als über ihre eigenen, die sind sofort zur Stelle und sagen, das geht aber so nicht. Das ist gegen unsere Tradition. Das ist gegen all das, was wir bisher gelernt haben. Wo kämen wir denn hin, wenn hier jeder so unverdient? Ja, wo kämen wir denn hin? Wo kämen wir denn hin, wenn wir es machen wie Jesus und eine Gemeinschaft sind, die erstmal Gnade ausschüttet ohne Ende, ohne zu fragen, wo denn die ganzen Leichen im Keller liegen? Wo kämen wir denn hin? Was dann passieren würde in einer Jesusgemeinschaft, die sich bewusst wäre, dass sie alle von der Liebe Gottes leben, von der Gnade Gottes, von dem befreit und heil gemacht worden sein, nicht sie selbst gemacht haben. Wo kämen wir denn da hin? Was würde denn da passieren? Was würde passieren, wenn wir Menschen aufnehmen? Wenn wir von dem Geschenk Gottes leben und es großzügig weitergeben, ohne nach dem eigenen Wohl und eigenen Vorteil zu fragen, was würde da passieren? Dann wäre es nicht mehr so wichtig, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden würden, sondern dass Menschen in Jesus das Heil erleben. Kranke und Sünder, wie wir es waren, heil werden. Es wäre eine Gemeinschaft, die Jesus feiert und die mit offenen Armen anderen zum Feiern einlädt und zum Heilwerden und zum Neuanfang. Und wir wären eine Gemeinschaft, die es feiert, wenn einer oder eine einen Sieg erlebt über Schuld und Sünde, Wunden heil werden, wo wir uns gegenseitig feiern würden, weil wir erleben, wie Jesus im anderen wirkt und heilt. Und wir würden es feiern, dass wieder ein anderer ein Stück mehr von diesem ewigen Leben erlebt, jetzt und hier, weil er in irgendeinem Stück kleinen oder großen heiler geworden ist, freier. Was dann passiert? Dann passiert, dass diese Jesusgemeinschaft, diese Gemeinde in den Hochs und Tiefs des Lebens fest zusammensteht. Nicht schockiert wird, wenn einer sündigt, weil wir wissen, wie anfällig wir alle sind und uns helfen, das zu überwinden und den nächsten Schritt zu gehen. Was dann passiert? Dann passiert es, dass die Barmherzigkeit über aller frommen Aktivität und aller Rechtgläubigkeit und Rechthaberei steht. Und letztlich bin ich davon überzeugt, dass genau das passiert, was Gordon MacDonald, ein amerikanischer Pastor, mal gesagt hat. Wenn die Leute wüssten, dass man in der Gemeinde einen völlig neuen Anfang machen kann, würden sie uns die Türen einrennen. Das ist unsere Vision als Gemeinde, so eine Gemeinschaft zu leben. Ja, da sind wir noch nicht. Stückchen immer wieder passiert es und wir erleben das. Aber deshalb ist es ja unsere Vision, weil Vision ein Bild von der Zukunft ist, das uns leitet, so zu leben, dass das Wahrheit wird. Amen.